NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Im Zentrum dieser Sendung stehen natürlich die Weihnachtsfeierlichkeiten in Rom und Bethlehem sowie die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Wulff. Wir berichten über den Tod des Schauspielers Jopie Heesters, die gespaltenen Reaktionen in seinem Heimatland Holland und über die Ursache eines rätselhaften Feuerballs am Nachthimmel gestern Abend. Unser Kommentar beschäftigt sich mit den Demonstrationen gegen die Wahlfälschungen in Russland und der Frage, ob sie das System Putin erschüttern könnten. Schon gestern Abend bei der Christmette wirkte Papst Benedikt XVI. Etwas müde und angeschlagen. Wegen seines hohen Alters ließ er sich beim Einzug in den Petersdom auf einem rollenden Podest schieben. Doch trotz der Anstrengungen sprach er heute Mittag klare Worte, bevor er der Stadt und dem Erdkreis Urbi et Orbi seinen Segen erteilte. Stefan Tröntle berichtet.
Benedikt XVI. Sagte in seiner Weihnachtsbotschaft, alle Gläubigen müssten sich zum Sprecher der Menschen machen, die in besonders schwierigen Situationen lebten und die keine Stimme hätten. Jesus Christus sei für alle geboren, so der Papst. Benedikt XVI. Erinnerte zunächst an die Situation der Opfer der Flutkatastrophen in Thailand und den Philippinen, forderte Versöhnung und Stabilität für Irak und Afghanistan und hoffte auf einen besseren Dialog in Myanmar, dem früheren Burma. Den Anschlag auf eine Weihnachtsmesse in Nigerias Hauptstadt Abuja mit vielen Toten und Verletzten heute Morgen erwähnte er nicht explizit, ging aber allgemein auf alle Länder Nord- und Zentralafrikas ein, denen er neue Kraft beim Aufbau des Allgemeinwohls wünschte. Im November hatte der Papst Benin besucht. Wie schon gestern Abend während der Christmette im Petersdom sprach Benedikt XVI. Auch das Schicksal der Migranten an.
Insieme invochiamo il divino soccorso.
Gemeinsam rufen wir die göttliche Hilfe für die Bevölkerung am Horn von Afrika an, die unter Hunger und Not leiden, manchmal nur noch verschlimmert durch anhaltenden Zustand der Unsicherheit. Die internationale Gemeinschaft lasse es nicht an ihrer Hilfe für die zahlreichen Flüchtlinge aus jener Region fehlen, die in ihrer Würde hart auf die Probe gestellt sind. Da die meisten Bootsflüchtlinge, die im Süden Italiens landen, ursprünglich aus Ländern rund um das Horn von Afrika stammen, sind die Worte des Papstes für Italien auch eine klare Botschaft an den neuen Ministerpräsidenten Monti, der sich zum Thema Einwanderung bisher nicht geäußert hat. Außerdem ging Benedikt auf die vielen blutigen Konflikte weltweit und hier insbesondere auf die Situation im Heiligen Land ein, das er 2009 besucht hatte. Er, der der Friedensfürst ist, schenke dem Land, das er erwählt hat, um zur Welt zu kommen, Frieden und Stabilität, indem er zur Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Israelis und Palästinensern ermutige. Er lasse die Gewalttätigkeiten in Syrien aufhören, wo schon so viel Blut geflossen ist. Anschließend übermittelte er seine Weihnachtsgrüße in 65 Sprachen. Auf Deutsch sagte der Papst:
Die Geburt Jesu Christi des Erlösers der Menschen erfülle euer Leben mit tiefer Freude und reicher Gnade. Sein Friede möge in eurem Herzen wohnen. Gesegnete und frohe Weihnachten.
Danach erteilte das Oberhaupt der katholischen Kirche den Gläubigen den Segen Urbi et Orbi für die Stadt und den Erdkreis. Benedikt XVI. Spendete diesen Segen zum 14. Mal seit seiner Wahl zum Papst. Auf dem Petersplatz in Rom haben zehntausende Menschen die Weihnachtsbotschaft des Papstes direkt verfolgt. Außerdem wurden die Worte von Benedikt XVI. Per Fernsehen in mehr als 60 Länder übertragen.
Der lateinische Patriarch von Jerusalem ist ein eher zurückhaltender Geistlicher, der sich nur ungern in die große Politik einmischt. Bei der Mitternachtsmesse in Bethlehem wählte Fuad Twal aber überraschend deutliche Worte und er konnte sicher sein, dass seine Rede weltweit gehört wird. Sebastian Engelbrecht war in Bethlehem dabei.
Der Patriarch des Heiligen Landes trägt ein goldenes Gewand und eine goldene Mitra. Fuad Twal zieht ein mit dem goldenen Hirtenstab mit seinem priesterlichen Gefolge. Der Patriarch leitet eine Messe, die so lang ist, dass ihre Liturgie ein 125-seitiges Heft füllt. Jeder Gottesdienstbesucher hält es in Händen. Darin finden sich vor allem lateinische Gesänge und Texte. Nur kurz vor seiner Predigt spricht Fuad Twal auch ein paar Sätze in den Sprachen der Pilger, die nach Bethlehem in die Geburtskirche gekommen sind: Arabisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch.
Alle Pilger deutscher Sprache wünsche ich frohe und eine gesegnete Weihnachten. Herzlich willkommen in Bethlehem, in der Stadt, wo das Wort Gottes Fleisch geworden ist. Wie die Hirten, die nach Bethlehem hinaufgegangen sind, so haben auch sie sich auf den Weg gemacht, um dieses Wunder zu schauen.
Von Anfang an herrscht Unruhe in der Kirche. Franziskanermönche in braunen Kutten, Priester in schwarzen Roben, andere Geistliche in weißen Umhängen eilen durch die schmalen Gänge zwischen den sitzenden und stehenden Menschen. An die 30 Sicherheitsbeamte mit Gel im Haar und Knopf im Ohr bewachen den Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas. Er ist Muslim und kommt in die Geburtskirche, um den Christen in seinem Land die Ehre zu erweisen. Patriarch Twal hält eine für seine Verhältnisse überraschend politische Weihnachtspredigt. Aus der Sicht des Patriarchen ist nicht Israel das auserwählte Volk Gottes, kommt nicht der Jude Jesus aus dem Volk Israel. Twal setzt einen anderen theologischen Akzent mit politischer Bedeutung. Wir dürfen stolz sein, dass Gott unter allen Kontinenten und Ländern der Welt Palästina auswählte. Unser geliebtes Land, das es die Heimat des Retters würde, des ersehnten Messias, der sein Wort ist und die Substanz seines Ruhms. Dann spricht der Patriarch über den radikalen Wandel im Nahen Osten. Er fordert die Christen dazu auf, alles zum Schutz des palästinensischen Volkes zu tun und zu seinem Überleben. Dabei solle die Christen die weihnachtliche Hoffnung antreiben. Wir, die wir im Heiligen Land leben, in Palästina, Israel, Jordanien und Zypern, hoffen, dass die Feier des Weihnachtsfestes der Kultur der Gewalt und des Todes ein Ende machen möge. Und wir hoffen, dass Weihnachten eine Lösung für nationale und internationale Trennungen inspirieren möge. Die Geschichte lehrt uns, dass der Wille des Volkes mit seinen Hoffnungen auf Frieden und Freiheit stärker ist als die Gewalt der Ungerechtigkeit.
Für Bundespräsident Christian Wulff waren das schwere Tage. Immer wieder kamen neue Einzelheiten in der sogenannten Kreditaffäre ans Tageslicht. Doch dafür war in seiner Weihnachtsansprache kein Platz. Die ganze Rede können Sie in knapp 90 Minuten nach der Tagesschau hören. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Passagen senden wir schon jetzt von Gerd Diepenbrock.
Letztes Jahr waren es knapp 200 Gäste, diesmal mit rund 70 deutlich weniger. Wie schon bei seiner ersten Weihnachtsansprache als Bundespräsident hatte Christian Wulff gesondert eingeladene Gäste, die sich sozial und gesellschaftlich engagiert haben, sowie ein Dutzend Kinder um den Weihnachtsbaum im Schloss Bellevue gruppiert. Das war am Mittwoch, da stellte sich noch die Frage, wird Wulff in seiner Weihnachtsansprache auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe eingehen oder nicht? Wulff tat dies nicht, sondern entschuldigte sich in einer gesonderten Erklärung am Donnerstag. In seiner Ansprache, die heute Abend in Radio und Fernsehen ausgestrahlt wird, wirbt der Bundespräsident angesichts der Neonazi-Mordserie für eine offene Gesellschaft. Die Taten der rassistisch verblendeten Verbrecher hätten alle schockiert.
In unserem Land gibt es aber keinen Platz für Fremdenhass, Gewalt und politischen Extremismus. Wir schulden den Angehörigen und Freunden der Ermordeten und den Verletzten Mitgefühl und Respekt. Wir schulden nicht nur den Opfern die lückenlose Aufklärung dieser Verbrechen und die unnachsichtige Verfolgung der Täter und ihrer gewissenlosen Unterstützer. Wir schulden uns allen Wachsamkeit und die Bereitschaft, für unsere Demokratie und das Leben und die Freiheit aller Menschen in unserem Land einzustehen.
Wulff hatte die Angehörigen der Mordopfer im Schloss Bellevue empfangen. Die Gespräche hätten ihn sehr bewegt. Zu den Gästen der Ansprache zählten in diesem Jahr auch neu eingebürgerte ehemalige Ausländer. Angesichts der europäischen Schulden- und Finanzkrise hob Wulff die Bedeutung Europas als gemeinsame Heimat und kostbares Erbe hervor.
Es steht für die großen Werte der Freiheit, der Menschenrechte und der sozialen Sicherheit. All das ist in unserem Europa nur gemeinsam zu erhalten. Wer etwas anderes sagt, findet vielleicht kurzfristig Beifall, aber er irrt sich. Wir Deutschen haben selber immer wieder europäische Solidarität erfahren. Und wir sind auch zukünftig solidarisch gegenüber Europa.
Er selbst, sagte Wulff, sei zuversichtlich, dass es gelingen werde, im Geiste der Gemeinsamkeit den Weg aus der Krise zu gehen. Regierung und Opposition hätten in den vergangenen Monaten weitreichende Entscheidungen getroffen. Wie üblich dankte der Bundespräsident auch in diesem Jahr den deutschen Soldatinnen und Soldaten im Ausland. Sie leisteten einen Beitrag dazu, dass unsere Welt besser wird. Und traditionell schließt die Ansprache mit den Worten:
Meine Frau und ich wünschen Ihnen frohe, gesegnete Weihnachten und dann ein gutes, erfülltes neues Jahr 2012.
Soweit die Zusammenfassung der Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten von Gerd Depenbruck. Die Weihnachtstage sind leider weltweit auch manchmal eine Zeit der Anschläge auf Christen. Dieses Jahr traf es Nigeria. Dort wurden mehrere Kirchen von religiös motivierten Attentätern angegriffen. Aus Nigeria berichtet unser Afrika-Korrespondent Alexander Göbel.
Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram hat sich zu den Anschlägen auf christliche Kirchen in Nigeria bekannt. Ein Sprecher der radikalen Sekte sagte der Nachrichtenagentur AFP, Boko Haram sei für alle Anschläge der vergangenen Tage verantwortlich, einschließlich der heutigen Bombe gegen die Kirche in Madala, einem Vorort der Hauptstadt Abuja. Bei dem Anschlag nahe der St. Theresa-Kirche waren am Sonntagmorgen mindestens 27 Menschen getötet worden. Aus verschiedenen Städten wurden im Lauf des Tages weitere Explosionen gemeldet. Zwei davon in der Stadt Jos und in der Stadt Gadaka richteten sich ebenfalls gegen Kirchen. Bei einer Serie von Attacken in den Tagen vor Weihnachten, zu der sich Boko Haram nur noch einmal bekannte, waren im Nordosten Nigerias bis zu 100 Menschen getötet worden. Boko Haram hatte bereits an Weihnachten 2010 mehrere Attentate auf christliche Einrichtungen in Nigeria verübt. Damit begann ein regelrechtes Terrorjahr in Afrikas bevölkerungsreichstem Land. Boko Haram will in Nigeria einen islamischen Gottesstaat nach dem Gesetz der Scharia errichten. Der Sekte werden auch enge Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida nachgesagt.
Es war die größte Demonstration in Moskau seit langem. Zehntausende von Menschen hatten gestern gegen das offenbar gefälschte Ergebnis der Wahl zum russischen Parlament protestiert. Trotz der eisigen Kälte gingen auch in anderen Städten Russlands Tausende von Menschen auf die Straße. Und das, obwohl Präsident Medvedev vorher Reformen versprochen hatte. Werden diese Proteste zu einer ernsten Gefahr für das Machtsystem Putins? Hören Sie dazu unseren Kommentar im Echo des Tages von Heide Rasche.
Auch wenn das orthodoxe Weihnachtsfest erst in 2 Wochen stattfindet, besinnliche Tage für den Kreml sehen anders aus. Da hat die Staatsführung noch in letzter Sekunde vor den erneuten Massenprotesten ein paar halbherzige Reformvorschläge vorgelegt und dann so etwas. Niemand glaubt den Versprechen. Im Gegenteil, so laut und nachhaltig wurde Premierminister Putin noch nie von den Massen zum Rücktritt aufgefordert. Und seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor 20 Jahren waren auch noch nie so viele Menschen auf der Straße. Da reicht es jetzt nicht mehr aus, reflexhaft in alter Sowjettradition das Ausland zu beschuldigen, es finanziere die Proteste. Da waren ganz normale Menschen auf der Straße. Menschen, die die Nase voll davon haben, belogen und betrogen zu werden. Die endlich ernst genommen werden wollen, die in den vergangenen Jahren politisch gesehen erwachsen geworden sind. Russland wolle Demokratie und kein Chaos, hat Präsident Medvedev in seiner Rede an die Nation vor einigen Tagen erklärt. Diese Idee dürfte eine der wenigen des noch amtierenden Kreml-Chefs sein, die die Demonstranten uneingeschränkt unterstützen. Nur verstehen sie unter Demokratie eben freie, gerechte und ehrliche Wahlen. Eine lückenlose Aufklärung der Wahlfälschungsvorwürfe und endlich tatsächliche Mitwirkung am politischen Geschehen. Die Menschen in Russland wollen keine graue Masse mehr sein. Und die, die das fordern, sind nicht die üblichen Verdächtigen, ein paar angegraute Intellektuelle. Nein, hier ging der Stolz des Landes auf die Straße. Die gut ausgebildete Mittelschicht will endlich mitreden. Die Staatsführung hat nur eine Chance, will sie so schnell wie möglich Ruhe bekommen. Sie muss den Dialog mit der Opposition aufnehmen, den Leiter der Zentralen Wahlkommission entlassen, ernsthafte Reformen des politischen Systems schnellstmöglich umsetzen. Und zwar noch vor der anstehenden Präsidentschaftswahl. Denn sich zurückzulehnen und darauf zu hoffen, dass sich, wie in der Vergangenheit so häufig, die Opposition spaltet und damit alles im Sande verläuft, funktioniert nicht mehr. Das haben die Menschen in Russland mit Nachdruck bewiesen. Sie sind viele und sie haben keine Angst mehr. Und das sollte der Staatsführung die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Der Auftritt des ehemaligen Finanzministers bei der Demonstration in Moskau könnte der erste Schritt in die richtige Richtung sein. Wenn er denn, wie viele vermuten, mit seinem Freund Putin abgesprochen war. Jetzt ist Dialogbereitschaft gefragt. Auf Augenhöhe. Die Demonstranten sind dazu bereit. Die Frage ist, ob es die Staatsführung auch ist.
Sie hörten einen Kommentar von Heide Rasche. Es ist 7:15. Die Vereinigten Staaten wollen ihre Soldaten in 3 Jahren vollständig aus Afghanistan abziehen. Das sieht ein Plan des amerikanischen Präsidenten Obama vor. Und auch die deutschen Truppen sollen bis Ende 2014 das Land verlassen. Die Gegner der westlichen Alliierten, die radikal-islamischen Taliban, haben offenbar die Gunst der Stunde erkannt und versuchen, die Befürchtungen des Westens zu zerstreuen. Aus Washington berichtet Ralf Siener.
Premiere in der US-Presse. Zum ersten Mal äußern sich ranghohe Vertreter der Taliban positiv über Amerikas Regierung. Die Äußerung von US-Vizepräsident Biden, die Taliban seien keineswegs per se ein Feind der USA und solange sie keine Terroristen unterstützten, auch keine Bedrohung für Amerika, zeige eine neue realistische Einstellung der US-Regierung, heißt es in einem Interview zweier Taliban-Repräsentanten gegenüber Amerikas Internetzeitung Daily Beast. Ein Diplomat der ehemaligen Taliban-Regierung betonte, Osama bin Laden sei Geschichte und die Zeiten der engen Zusammenarbeit zwischen den Taliban und Al-Qaida vorbei. Die USA hätten 10 Jahre nach dem Terrorangriff von 9/11 ihre Wut- und Rachegelüste offenbar überwunden und begriffen jetzt, dass es sich bei den Taliban um keine internationale anti-amerikanische Vereinigung handle, sondern um eine auf Afghanistan begrenzte Organisation. Über 90% der Taliban wissen noch nicht einmal, wo Amerika überhaupt liegt, sagte Ex-Diplomat Fauzi wörtlich gegenüber der Zeitung Daily Beast. Ein Taliban-Kommandeur fügte gegenüber der US-Zeitung hinzu, die Obama-Regierung müsse sich allerdings fragen, was sie eigentlich in Afghanistan wolle und warum sie Tausende von Menschen töte, wenn sie die Taliban angeblich nicht als ihren Feind betrachte.
Diese erste Annäherung zwischen der amerikanischen Regierung und den Taliban wurde heute allerdings gleich wieder in Frage gestellt. Im Norden Afghanistans sprengte sich ein Selbstmordattentäter während einer Trauerfeier in die Luft. Mehr als 20 Menschen starben. Noch hat sich niemand zu diesem Anschlag bekannt, aber ein Zusammenhang mit den Taliban gilt als wahrscheinlich. Sandra Petersmann berichtet.
Der Selbstmordattentäter sprengte sich während einer Beerdigungsprozession in die Luft. Unter den Toten ist auch der Parlamentsabgeordnete Mutaleb Beg, einer der einflussreichen Kriegsfürsten der afghanischen Nordallianz. Diese Allianz hatte mit westlicher Hilfe vor 10 Jahren das radikal-islamische Taliban-Regime gestürzt. Ihre Mitglieder sind bis heute die wichtigsten Partner der NATO in Afghanistan. Die Provinz Tachar mit ihrer Hauptstadt Talokan gehört zum Einsatzgebiet der Bundeswehr. Die Region ist unter den ersten Provinzen, in denen die NATO die Sicherheitsverantwortung in afghanische Hände abgibt. Tachar galt bis vor kurzem als ausgesprochen ruhig. So ruhig, dass es die internationale Afghanistan-Schutztruppe nie für nötig gehalten hatte, dort einen größeren Stützpunkt aufzubauen. Doch in den vergangenen Monaten ist die Provinz wiederholt von Terroranschlägen getroffen worden. Erst Ende Mai zum Beispiel hatte ein Selbstmordkommando den Gouverneurspalast von Tachar angegriffen. Zu den Opfern damals gehörten auch 2 Bundeswehrsoldaten und der Polizeichef der Provinz. Neben den afghanischen Taliban operiert nach Geheimdienstangaben auch die Islamische Bewegung Usbekistans in Tachar, die mit dem Al-Qaida-Netzwerk verbündet ist. Der neue Anschlag in der Provinzhauptstadt Talokan jetzt mit mehr als 20 Toten unterstützt die These der Vereinten Nationen, dass die Gewalt in Afghanistan in diesem Jahr so schlimm ist wie noch nie seit dem Einmarsch der internationalen Truppen. Die ISAF und der jüngste Fortschrittsbericht der Bundesregierung hingegen betonen, dass die Gewalt spürbar abgenommen hat.
Sandra Petersmann berichtete. Knapp 2 Jahre nach dem schweren Erdbeben auf Haiti kämpfen immer noch Tausende von Menschen auf der Karibikinsel um das nackte Überleben. Die Not ist so groß, dass viele Haitianer ihr Leben aufs Spiel setzen, um ihre Insel zu verlassen. Heute starben mindestens 38 Menschen bei einem Bootsunglück. Ihr Schiff sank kurz vor der Küste der Nachbarinsel Kuba. Martin Polanski berichtet.
Das offenbar überladene Flüchtlingsboot war vor der Ostküste Kubas in Seenot geraten. Als es gesichtet wurde, sei es bereits halb gesunken gewesen, berichtet das kubanische Fernsehen. 87 Menschen konnten demnach bisher gerettet werden. Küstenwache und Rotes Kreuz suchten weiter nach Überlebenden. Unter den mindestens 38 Toten sind auch viele Frauen. Alle Opfer stammen offenbar aus Haiti. Immer wieder versuchen Menschen, das Land per Boot zu verlassen, auf der Flucht vor den katastrophalen Verhältnissen, auch knapp 2 Jahre nach dem schweren Erdbeben. Damals kamen etwa 220.000 Menschen ums Leben, mehr als 1 Million wurden obdachlos. Der Wiederaufbau des Landes ist seitdem kaum vorangekommen. Unklar ist, welches Ziel das Boot ansteuerte. Haitianische Flüchtlinge haben nur wenig Chancen, anderswo aufgenommen zu werden. Insbesondere die USA befürchten seit langem, dass es zu einer größeren Flüchtlingswelle kommen könnte. Das Bootsunglück jetzt ist eines der schwersten in der Karibik seit Jahren.
Es klingt wie ein Weihnachtsmärchen aus dem fernen Südostasien. Vor 7 Jahren zerstörte der Tsunami große Teile der indonesischen Insel Sumatra. Zehntausende von Menschen kamen damals ums Leben. Viele Leichen wurden nie gefunden. Jetzt ist eine der damals Verschwundenen plötzlich wieder aufgetaucht. Unser Korrespondent Udo Schmidt hat die ganze Geschichte.
Ganz vorsichtig, schüchtern sitzt die 14-jährige Mary Yolanda auf dem Bett im einfachen Haus ihrer Mutter in der Ortschaft Moilabo, ihrer Heimat, die sie 7 Jahre lang nicht mehr gesehen hat. Hier in der Provinz Aceh war sie damals verschwunden, am 26. Dezember 2004, als die Tsunamiwellen die Küste der indonesischen Insel Sumatra trafen und nahezu alles zerstörten. Nein, sagt die 14-Jährige mit den kurzgeschnittenen Haaren und dem grünen T-Shirt, sie könne sich nicht mehr erinnern, was genau damals geschehen sei. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Alles, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich plötzlich in Banda Aceh war. Banda Aceh ist die Hauptstadt der Provinz. Dort lebte das Mädchen bei einer Frau, die sie, das erzählt Mary Yolanda, dann doch noch zum Betteln gezwungen hat. Irgendwann fiel ihr wieder der Name ihres Großvaters ein, Ibrahim, und sie flüchtete, machte sich auf die Suche nach ihrer Familie. Sie fand den Großvater, der brachte sie zur Mutter. Ich bin so glücklich, dass ich meine Tochter wieder habe, sagt die Mutter und hält ihr Kind immer wieder ganz fest im Arm. Einiges ist bisher ungeklärt an dieser Geschichte, schreiben auch die örtlichen Medien. Mysteriös sei das Ganze schon. Vieles wird wohl auch ungeklärt bleiben bei diesem Weihnachtsmärchen, das man am Ende aber glauben möchte. Der Mutter sind alle Zweifel völlig egal. Ich habe 2 meiner Töchter durch den Tsunami verloren. Immer wieder habe ich an sie gedacht. Nun ist eines meiner Kinder wieder da. Und sie hofft jetzt natürlich noch ein bisschen mehr, dass auch die andere Tochter noch lebt. Irgendwo in Aceh, 7 Jahre nach dem Tsunami.
Udo Schmidt mit einer Weihnachtsgeschichte aus Südostasien. Er galt als ältester aktiver Schauspieler der Welt. Johannes, genannt Jopi, Heesters. Er starb gestern in einer Klinik am Starnberger See mit 108 Jahren. In Deutschland war er auf die Rolle des Charmeurs und Herzensbrechers abonniert. In seiner Heimat Holland allerdings war er wegen seiner Karriere im Deutschland der Nationalsozialisten umstritten. Das wurde heute auch noch einmal deutlich. Birgit Schmeitzner berichtet.
Die Nachrufe in den Niederlanden auf Jopi Heesters sind zwiespältig. Da heißt es, natürlich sei er ein bekannter Künstler gewesen, ein erfolgreicher Export der Niederlande, ein Wegbereiter für Rudi Carrell und Linda de Mol. Aber, und dieses Aber wird großgeschrieben, da war seine Nähe zum Nazi-Regime, die man ihm nicht verzeiht. Und so hört man immer wieder Sätze wie diese. Er war populär in Deutschland, in seiner Heimat aber unerwünscht.
In Deutschland war sie ungekannt populär. Maar in Nederland was hij een persona non grata.
Heesters heeft in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk een hele dubieuze rol gespeeld.
Hij was de favoriet van operetteliefhebber Adolf Hitler.
Er habe eine dubiose Rolle im Zweiten Weltkrieg gespielt, sei der Favorit des Operettenliebhabers Adolf Hitler gewesen, habe an einem Propagandaausflug ins KZ Dachau teilgenommen. Es wird zwar auch darauf hingewiesen, dass Heesters nie Mitglied der NSDAP war, aber, es heißt weiter, er habe sich seiner Karriere wegen auch nie vom Nazi-Regime distanziert. Als dann Heesters Anfang der 60er Jahre in Amsterdam in einem Musical ausgerechnet einen Nazi-Gegner verkörperte, endete das im Desaster. Er wurde ausgebuht, das Stück wurde sofort nach der Premiere abgesetzt. Es folgte ein Boykott der holländischen Bühnen, es folgten Jahrzehnte des Schweigens, bis Jopi Heesters seine Landsleute und Königin Beatrix im Jahr 2002 um Vergebung bat.
Und dafür frage ich doch ehrlich das hele holländische Publikum und die Königin Vergiffenis.
Die Königin vergab ihm nicht, schrieb ihm, nur die Zeit und historische Überprüfung könne alles richtig einordnen. Es sollte noch 6 Jahre dauern, bis der Operettenstar dann doch wieder auf einer Bühne in seiner Heimat stand, noch dazu in seiner Geburtsstadt Amersfoort. Ein umstrittener Auftritt, vor dem Theater wurde lautstark protestiert. Drinnen wurde Jopi Heesters allerdings sehr wohlwollend empfangen. Und so stellte er sich überschwänglich auf die Bühne und rief:
Wie glücklich ich bin, dass ich jetzt,
nach all die Zeit, dass ich weg war und jetzt hier auf der Bühne steht, in meinem Geburtsort. Hier!
Der Auftritt sollte zu einem Erfolg werden. Heesters wurde mit stehenden Ovationen gefeiert und bedankte sich.
Es war ein sehr schöner Abend und ein sehr liebes und sehr angenehmes Publikum.
Ein versöhnlicher Auftritt. Beinahe wäre es in diesem Jahr auch noch zu einer Begegnung von Jopi Heesters mit Königin Beatrix gekommen. Als sie im Frühjahr nach Deutschland auf Staatsbesuch kam, war er zunächst zu einem Empfang ins Schloss Bellevue geladen, wurde dann aber, aus Platzgründen, wie es offiziell hieß, wieder ausgeladen. Im Herzen sei er Holländer, hatte Heesters einmal gesagt. Im realen Leben war er aber in Deutschland daheim, bis zum Schluss, bis zu seinem Tod gestern im Klinikum in Starnberg.
Birgit Schmalzner berichtete, viele fühlten sich an die Geschichte von den Heiligen Drei Königen erinnert, als gestern Abend eine Art Komet am Nachthimmel über Deutschland auftauchte. Seitdem wird darüber spekuliert, um was für eine Himmelserscheinung es sich da gehandelt hat. Auch bei der UFO-Meldestelle in Mannheim gingen zahlreiche Anrufe ein. Inzwischen ist das Rätsel gelöst. Tobias Lübben berichtet.
Der rätselhafte Feuerball, der an Heiligabend am Himmel zu sehen war, sorgte bei vielen für Gesprächsstoff an Weihnachten. In vielen Teilen Deutschlands, aber auch in der Schweiz, in Österreich und in den Niederlanden haben Menschen das Schauspiel beobachtet und gerieten ins Staunen, so wie diese Beobachter aus dem mittelhessischen Heuchelheim und aus Frankfurt.
Der war gigantisch. Geschätzt war er noch einigen Kilometer weg und hat mindestens eine halbe Minute gedauert, bis er an mir vorbeigezogen ist. Und währenddessen hat er so hell geleuchtet, dass sein Schweif hinten auch sichtbar war und ist dann am Horizont einfach in ganz viele Teile auch zerbrochen.
Nee, tatsächlich war es ein Riesending halt und keiner konnte es zuordnen. Die Leute dachten, es wäre ein Flugzeug vielleicht. Aber das hat man sofort gesehen, dass es kein Flugzeug ist, sondern das muss irgendwas anderes gewesen sein.
Das Horrorszenario Flugzeugabsturz konnte tatsächlich noch an Heiligabend ausgeschlossen werden. Die deutsche Flugsicherung in Langen bei Frankfurt gab Entwarnung, es sei kein Unfall bekannt, es werde keine Maschine vermisst. Aber es war wohl doch ein von Menschen hergestellter Flugkörper, und zwar die letzte Triebstufe einer russischen Sojus-Rakete, die sogenannte Oberstufe. Davon geht jedenfalls Heiner Klinkrath fest aus. Klinkrath leitet bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Darmstadt die Analyseabteilung für Weltraumschrott.
Das, was viele live miterlebt haben, ist eine Leuchterscheinung, die einhergeht mit einer sehr hohen Aufheizung so einer Oberstufe. Das findet so in der Höhe von etwa 80 Kilometern statt. Und diese Aufheizung und die damit einhergehende aerodynamische Verzögerung, die sind so stark, dass sie so einen Körper zerlegen und die Bruchstücke, die streuen sich dann entlang einer Trümmerschleppe. Und das ist genau das, was man gesehen hat.
Aber nicht nur das Schauspiel am Himmel selbst passt nach Klinkraths Einschätzung perfekt zur Sojus-Rakete. Der ESA-Forscher verweist außerdem auf die Erkenntnisse von amerikanischen Beobachtungsstationen. Die hätten für die Sojus-Raketenstufe genau die Flugbahn berechnet, die an Heiligabend über Mitteleuropa zu sehen war. Dabei leuchtete der verglühende Weltraumschrott so hell und war so deutlich zu erkennen, dass viele glaubten, das Ganze spiele sich in geringer Höhe, ganz in der Nähe ihres Standorts ab. Tatsächlich war der Feuerball wohl in 80 bis 90 Kilometern Höhe unterwegs, sagt Klinkrath. So eine Triebstufe sei etwa so groß wie ein Wohnwagen oder größer und sie sei wahrscheinlich nahezu vollständig verglüht, deshalb habe auch keine Gefahr für die Menschen bestanden. Tatsächlich wurden auch im Zusammenhang mit dem Feuerball an Heiligabend keine Schäden bekannt. Nicht auszuschließen allerdings, dass irgendwo in Deutschland jetzt feinste Teilchen von russischem Weltraumschrott herumliegen.
Weltraumschrott war also die Ursache der Himmelserscheinung über dem Nachthimmel gestern über Deutschland. Das war ein Bericht von Tobias Lübben. Damit geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag. Am Mikrofon war Joachim Hagen.